Sie hören jetzt eine Sendung des Gemeindehilfsbundes. Wir sind ein bundesweiter gemeinnütziger Verein, der Seelsorge und theologische Orientierung auf biblischer Grundlage im Sinne der Reformation vermittelt. Wenn Ihnen die Sendung gefällt und Sie in Kontakt mit uns treten wollen, freuen wir uns auf einen Anruf oder eine Nachricht per Post, Fax oder E-Mail. Am Ende der Sendung geben wir Ihnen unsere Anschrift, Telefonnummer, Fax, E-Mail-Anschrift sowie unsere Kontonummer bekannt. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Zuhören. Es spricht jetzt zu Ihnen Pastor Dr. Joachim Kochlovius.
So, wir kommen jetzt zum dritten Zeichen, zum dritten Wunder, das uns Johannes überliefert hat. Johannes Kapitel 5, die Verse 1 bis 18. Und wer die Bibel nicht dabei hat, kann jetzt zuhören. Ich verlese den Text. Die Heilung eines Kranken am Teich Bethesda ist bei mir die Überschrift. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Bethesda kann man ja auch übersetzen, das heißt Barmherzigkeit, Teich der Barmherzigkeit. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke. Jetzt kann man einen Doppelpunkt setzen, denn jetzt werden die 3 Kategorien aufgezählt. Blinde, Lahme, Ausgezehrte, also Kraftlose. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortet ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett, geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett und ging hin. Statt Bett sollte man lieber Matratze übersetzen. Ja, das war so eine zusammenrollbare Unterlage. Aber an diesem Tag war Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh? Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war entwichen, weil so viel Volk an diesem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Ja, auch dieses dritte Zeichen weist über sich hinaus. Und wir wollen versuchen, mit Gottes Hilfe den inneren, ewigkeitlichen Sinn dieser Wundertat Jesu zu verstehen. Und ich möchte gerne diese Ansprache überschreiben mit dem Stichwort die Überwindung des Leerlaufs. Man könnte auch sagen, wenn es nicht vorwärts geht im Leben. Und warum ich diese Überschrift wähle, das will ich jetzt dann auch gleich begründen. Aber zunächst eine Feststellung, die ich neulich gelesen hatte. Eine große Rentenkasse in Deutschland hat eine Untersuchung angestellt über die Sterblichkeit der Rentner bzw. über die Lebenserwartung. Das ist ja auch für eine Versicherung nicht ganz unwichtig, wie lange sie so zahlen muss. Und da untersucht man natürlich alle möglichen Faktoren, die zur Lebensverlängerung beitragen, beziehungsweise auch umgedreht Faktoren, die das menschliche Leben verkürzen. Und da hat man festgestellt, der Faktor, der am meisten, am gravierendsten das Leben beeinträchtigt und das Leben verkürzt, ist die Resignation. Wenn man keine Ziele mehr hat, wenn ein alter Mensch nicht mehr vorwärts blickt, sondern nur noch zurück, dann verringert sich seine Lebenserwartung und umgedreht in dem Maße, in dem er noch Lebensziele und Hoffnungen entwickeln kann, mobilisiert er Lebenskräfte. Das ist doch eine interessante Feststellung einer ganz säkularen Einrichtung, aus der wir doch manche Schlüsse ziehen können und mal wieder merken, wie gut wir es haben als Christen, dass wir eine Hoffnung haben, die ja über das Grab hinaus reicht. Die ist also auch in der Lage, unser jetziges Leben, auch wenn es schwierig ist, doch mit Lebensenergien zu füllen. Ja, warum wähle ich diese Überschrift? Die Überwindung des Leerlaufs. Gehen wir doch mal in die Situation hinein. Ich weiß nicht, wer Jerusalem kennt. Es gibt ja noch Reste sozusagen, auch heute noch zu besichtigen, dieses Teichs, dieses Bethesda-Teichs. Nun wird uns hier überliefert, dass dort 5 Hallen eingerichtet waren, voller kranker Menschen. Ich weiß nicht, wer den Stalingrad-Film gesehen hat, das war ja erschütternd zu sehen. Eine riesige unterirdische Halle, voller kranker, leidender, sterbender Soldaten, unter elendsten Bedingungen. So ungefähr kann man sich das ja vielleicht vorstellen. Große, überdachte Räume mit viel Not, mit viel Elend. Schreien, Stöhnen, Resignation. Ja, nun werden hier 3 Kategorien von Kranken aufgezählt. Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Und wie wir uns das hoffentlich schon angewöhnt haben, dass wir hinter den Krankheiten tiefe geistliche Nöte sehen, so sollten wir das auch bei diesen 3 Kategorien von Kranken jetzt tun und hinter den Blinden und hinter den Lahmen und Kraftlosen die ganzen Menschheitsnöte entdecken. Denn Jesus ist ja gekommen als Heiland für die ganze Menschheit. Es ist immer eine Verkürzung, wenn man jetzt nur bei den damaligen Wundern, bei den damaligen Menschen bleiben wollte. Ja, wer sind denn die Blinden? Die Blinden, das sind eigentlich alle, die keinen klaren Blick mehr nach vorn richten können, die nichts mehr sehen von den Schönheiten dieser Welt, die Pläne Gottes nicht begreifen, die Gottes Hand in ihrem eigenen Leben nicht erkennen können, die Gottes Wort, Gottes Zusagen in seinem Wort nicht auf sich beziehen, die einfach blind durch diese Welt stolpern, die ein zugeklebtes Auge haben. Und wir wissen aus 2. Korinther 4, Vers 4, da sagt das der Paulus ja so treffend, dass der Fürst dieser Welt alles daran setzt, den Menschen die Augen zuzuhalten. Das sind die Blinden. Ja. Und das sind die bedauernswertesten. Die sind noch bedauernswerter als die körperlich Blinden. Ich habe mal in Krelingen eine blinde Frau kennengelernt, die also voller Lebensfreude und Zuversicht war und ihr ganzes Leben als ein Zeugnis für den Glauben verstanden und eingesetzt hat und viel auch gesprochen hat zur Ehre Gottes. Also das sind die Blinden. Und insofern merken wir, es gibt hier doch einen ganz allgemeinen und grundsätzlichen Sinn. Die Lahmen, die nicht vorankommen in ihrem Leben, die so vieles probiert haben und immer wieder zurückgeworfen werden, deren Lebenspläne sich in nichts aufgelöst haben, die von all dem, was sie sich vorgenommen haben, nichts oder kaum etwas erreicht haben, die nicht vorangekommen sind. Das sind die innerlich Lahmen. Und das kann natürlich auch unwahrscheinlich lähmend wirken. Wenn ein Mensch den Mut hat, ein Zwischenfazit seines Lebens zu ziehen und feststellt, von all den großen Plänen ist nichts übrig geblieben. Und die Kraftlosen? Die Kraftlosen sind die, die einfach unter den Anforderungen des Lebens zerbrochen sind oder zumindest angebrochen sind. Und von dieser Sorte gibt es immer mehr, wenn man rein die Berichte oder die Statistiken sich anguckt. Jeder dritte Arbeitnehmer klagt heute über psychische Beschwerden und Belastungen. Und die DAK hat neulich eine Meldung herausgebracht, die Deutsche Angestelltenkrankenkasse, dass die Zunahme der Depressionen in Deutschland seit 1997 um 70% bemessen wird. 70%, das ist ja eine ganz massive Steigerung und die Landeskrankenhäuser sind voll und viele, ja, wissen gar nicht, wie sie mit dieser Not umgehen sollen. Auch der Staat ist letztlich hier überfordert. Denn das sind alles Menschen, die an den Anforderungen des Lebens, wie auch immer, verzweifelt sind, resigniert sind, die sich ein falsches Selbstbild produziert haben und diesem Bild nicht genügen konnten, zurückgeblieben sind und ja, dann in die Depression abgerutscht sind. Ja, wenn man das so deutet, und ich bin fest davon überzeugt, dass die Wunder Jesu so gedeutet werden müssen, dann merken wir, hier sind eigentlich alle Menschen erfasst. Die ganze Menschheit liegt in diesen fünf Fallen drin. Und die große Preisfrage ist, wie kommt man da wieder raus, wenn man einmal dort gelandet ist? Es gibt ja diese ganz bewegende Geschichte von Hemingway, der ja nun alles andere als ein Christ war. Der alte Mann und das Meer, ich weiß nicht, ob Sie diese Kurzgeschichte kennen, wie ein alter Mann nochmal seine ganzen Kräfte bündelt und aufs Meer hinaus zieht und einen riesen Fisch fängt und sozusagen die Krönung seines Lebens hier erlebt und dann unter vielen Mühen den Fisch dann an Land zieht und als er ihn dann rausziehen will, merkt er, dass er vollkommen abgenagt ist. Ja, also irgendwelche Raubtiere, Raubfische haben ihn dann sich selbst zur Beute gemacht und er vollkommen resigniert dann am Land zusammenbricht. Die Haie hatten alles weggefressen. Ja, das ist so, sage ich mal, der Versuch einer Ehrlichkeit, der Versuch eines Lebensfazits. Und da kann man eigentlich nur konsequenterweise im Selbstmord enden, so wie Hemingway ja leider auch geendet hat. Und das nenne ich Leerlauf des Lebens. Leerlauf des Lebens ohne Christus, der uns hier entgegenschlägt. Und ich will diesen Leerlauf noch an einer anderen Zahl festmachen. Es ist nämlich sehr interessant, dass der 38 Jahre lang dort gelegen hat. Der 38 hat nämlich auch eine Symbolkraft und eine Symbolaussage. Und wer das Alte Testament kennt, der weiß ja, dass das Volk Israel 38 Jahre lang in der Wüste herumgelaufen ist. Wenn man sich das mal in einem Bibelatlas anschaut, welchen Weg die da genommen haben, ja, dann merkt man, es war ein Kreislauf. Nach 38 Jahren waren sie genau wieder dort angekommen, wo sie gewesen waren und wo ja, Gott dann den Zutritt zum gelobten Land zunächst verweigert hatte, aufgrund ihres Ungehorsams. Dass sie eben den Berichten, den übertriebenen Berichten der Kundschafter mehr vertrauten als der Zusage Gottes. Die haben ja gesagt, das sind Riesen, die dort sind, befestigte Städte und da haben wir überhaupt keine Chance. Und dann hat sich ein ganzes Volk anstecken lassen von dieser Glaubenslosigkeit. 38 Jahre ist also eine Symbolzahl für Leerlauf. Denn da geschieht nichts. Da sterben nur die ganzen Leute weg. Mehr geschieht da nichts. Entbehrung, Frust, Enttäuschung, vage Hoffnung. Wie soll alles weitergehen? Das war eine schlimme Zeit für Israel. Die 40 ist übrigens eine andere Symbolzahl. Die 40 begegnet uns ja auch an einigen markanten Stellen. 40 ist immer Bewährungszeit. 40 ist Prüfungszeit. In einer 40, da liegt immer eine große Chance. Prüfen Sie mal die 40 in der Bibel. Das ist sehr interessant, wenn man den Symbolcharakter der Zahlen mal verfolgt. Aber die 38 ist absoluter Stillstand, absoluter Leerlauf, sinnloser Kreislauf. So, nun steigen wir mal wieder in den Text etwas näher ein. Der Mensch liegt da also 38 Jahre lang krank. Offensichtlich waren immer wieder mal Leute gesund geworden, denn sonst wäre ja wahrscheinlich dieser Massenauflauf gar nicht zustande gekommen. Ab und zu wird da jemand tatsächlich gesund. Und nun entsteht ein gewisser Aberglaube, der zuerst in dem Wasser drin ist, wenn aus irgendwelchen Gründen da eine Bewegung in das Wasser kommt, der hat es anscheinend besonders gut. Das ist natürlich reiner Volksaberglaube. Und nun entsteht natürlich die große Hoffnung, ja, ich möchte beim nächsten Mal der Erste sein, der da in die Fluten getaucht wird. Und ein Gelähmter hat natürlich da ganz schlechte Karten. Wie soll der da reinkommen? Keine Chance. Man kann sich ja das so auch ein bisschen ausmalen. Jahrelang dort zu liegen, da entstehen auch menschliche Verbindungen, vielleicht mit anderen Kranken. Da entstehen Hoffnungen. Wenn das Wasser sich wieder bewegt, wirst du mich denn hineintragen? Und dann wieder die Enttäuschung. Jeder ist in der Not sich selbst der Nächste. Immer blieb er zurück auf seiner Matratze. Ja, aber jetzt kommt eine andere Bewegung in die Geschichte hinein. Jesus sieht sich diese Hallen an. Er sieht natürlich die vielen Menschen, aber er geht auf einen zu. Dort ein Mensch, der 38 Jahre lang krank lag, Als Jesus den liegen sieht und vernimmt, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu dem: Willst du gesund werden? Das ist natürlich eine merkwürdige Frage, nicht wahr? Einen Mann, der 38 Jahre krank ist, zu fragen: Willst du gesund werden? Man muss natürlich auch hinter die Fragen Jesu immer wieder schauen. Was bewegt Jesus zu einer solchen Frage? Und der Kranke geht an dieser Frage vollkommen vorüber. Sehr interessant. Der ist nur fixiert auf seine momentane Situation. Ich habe ja niemanden, der mich dahin trägt. Wie soll ich gesund werden? Anstatt dass er gleich zu Jesus sagt: Ja, Herr, hilf mir. So wie der Bartimäus. Der hatte keine großen Reden gehalten. Er hat einfach nur gesagt: Sei mir Sünder gnädig oder sei mir gnädig. Schildert der Kranke hier erstmal seine Situation. Wenn mich doch jemand hinschleppt, dann komme ich nicht hinein, weil andere schneller sind. Hat keinen, der ihn dann wirklich liebevoll in das Wasser hineingeleitet oder ihn da auf Händen im Wasser trägt. Und jetzt wird nämlich auch der Name des Teiches sehr sinnig. Das ist der Teich der Barmherzigkeit. So sieht Barmherzigkeit aus unter Menschen. Nichts, gar nichts. Wenn es hart auf hart kommt, denkt jeder nur an sich. Deutsche Generäle haben in russischer Kriegsgefangenschaft vor Hunger sich gegenseitig die letzten Brotkrümel gestohlen. Das ist überliefert. Also darüber kann einem schon das große Heulen kommen, wenn so ein Teich dann Teich der Barmherzigkeit genannt wird. Da ist nichts von Barmherzigkeit zu spüren. Wenn 38 Jahre kein einziger gefunden wird, der in der Lage ist, aus Barmherzigkeit jemanden da ins Wasser zu tragen, dann ist das doch erschütternd. Aber wir wollen ja wieder die innere Bedeutung erforschen. Das ist ja die Situation des Menschen. Das ist ja dieser sinnlose Kreislauf, in den ein menschliches Leben hineinrutscht ohne Christus. Man nimmt sich Dinge vor, man plant und irgendwann merkt man, es ist alles ganz anders geworden, als ich dachte. Da kamen ja so viele unvorhergesehene Ereignisse dazwischen von all dem, was ich mir so vorgenommen hatte. Nichts geblieben. Und die Menschen, auf die ich vertraut habe, haben mich an der entscheidenden Stelle verlassen oder waren nicht greifbar. Enttäuschung über Enttäuschung und Leerlauf über Leerlauf, wenn man denn ehrlich ist. Nicht alle bringen ja den Mut auf zu dieser Ehrlichkeit und verzichten auf ein Zwischenfazit ihres Lebens, sondern setzen dann einfach wieder auf neue Hoffnungen und auf neue Pläne. Ich weiß nicht, ob Sie das kleine Bild von der Corrie ten Boom kennen. Sie hat mal unser Leben verglichen mit einem Teppich. Und das finde ich eigentlich ein sehr ansprechendes Bild. Sie sagt, unser Leben ist ein Teppich, der von einem göttlichen Weber gewebt wird. Aber während wir leben in dieser irdischen Existenz, sind wir nur in der Lage, diesen Teppich von unten zu erkennen. Und von unten sieht der Teppich gar nicht attraktiv aus. Viele Knoten, ja, viel hin und her, viele Fäden. Kein schönes Muster, keine schönen Farben. Man könnte fast meinen, ja, tatsächlich alles umsonst gewebt, umsonst gelebt. Und er sagt Korinthenbund, das ist der große Irrtum. Christen können eben ihr Leben tatsächlich anders sehen. Und sie sagt, in der Ewigkeit werden wir den Teppich von oben sehen und wir werden feststellen, dass dort, wo es nicht mehr weiterging, dort, wo die echten Lebenskrisen uns eingeholt haben, dort, wo das Leben verknotet war, dort, wo es gar nicht attraktiv aussah, dass dort auf der Oberseite die schönsten Muster von Gott eingewebt worden sind. So ist es ja, nicht wahr, wenn man so einen echten Teppich sich mal anguckt. Das sind unten die Knoten, ja, und oben ist das schönste Muster. Ich finde das ein sehr schönes Bild. Tja, nun liegen dort massenweise Kranke herum, aber Jesus geht auf diesen einen Mann zu. Jesus weiß natürlich, warum. Das war jetzt nicht ein besonderes Mitleid mit diesem Mann, weil er nur 38 Jahre dort lag. Jesus hat nicht mit einem Menschen mehr Mitleid als mit dem anderen. Denn Gott hat die ganze Menschheit so sehr geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn für sie dahin gibt. Da gibt es keine Unterschiede. Aber einen Unterschied gibt es doch. Dieser Kranke redet ihn mit Herrn. Da sind wir wieder beim Adonai. Da sind wir wieder bei der hebräischen Gottesbezeichnung. Dieser Mann, der hat anscheinend zumindest ein Gespür dafür, wer ihm da hier entgegentritt. Der hat wohl es endgültig kapiert, dass er von Menschen nichts mehr zu erwarten hat. 38 Jahre lang vergeblich auf Menschen gehofft. Und jetzt, Herr, es ist keiner da. Ich habe hier keine Chance. Da ist schon was geschehen, nicht wahr? Wenn ein Mensch kapiert, dass Menschen ihm nicht helfen können, in der Sinnlosigkeit seiner Existenz. Und nun kommt der Ruf zum Glauben. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und der Ruf zum Glauben, der kommt eben oft erst in der Nullstunde unseres Lebens. Er kommt wahrscheinlich schon oft. Ich hatte vor ein paar Wochen goldene Konfirmation. Und da war ich in dem Raum drin, wo ich als Jugendlicher nach der Konfirmation eingeladen war zur jungen Gemeinde. Markleberg bei Leipzig. Ich weiß noch ganz genau, ich sah mich im Geist dort sitzen und dort wurden wir, das war ein gläubiger Pfarrer, den wir hatten, und dort wurden wir eingeladen zu einem Leben mit Jesus. Und ich habe mich gelangweilt. Und das war mir irgendwie fremd und zu persönlich. Und es hatte mir auch noch vorher niemand gesagt, dass es dieses persönliche Leben mit Jesus gibt. Wahrscheinlich hat es mir der Pfarrer auch gesagt in seinen Konfirmationsstunden, aber keine Antenne. Und so war ich ein einziges Mal in einer solchen Stunde und dann nie wieder. Da war ich 14 und dann hat es nochmal fast 14 Jahre gedauert, bis ich dann noch einmal einen Ruf Gottes gehört habe. Also meistens ist es dann doch der Nullpunkt eines Lebens, so wie hier. Manchmal muss Jesus 38 Jahre warten. Manchmal muss ein Mensch wirklich erst die Sinnlosigkeit einer Existenz ohne Jesus erleben, erleiden. Manchmal muss er wirklich voll von Frust sein, an Enttäuschung über andere Menschen, über ausgebliebene Hilfeleistungen. Ja, er muss so ein Stück Verzweiflung an der Welt gelernt, aufgenötigt bekommen haben, bis er dafür reif ist. Gott hat ja kein Schema, nicht wahr? Es kann ja auch ganz anders gehen. Aber hier tritt uns eben diese Art Gottes entgegen. kennen einen an Jesus Christus gläubig gewordenen Muslim, der wohnt in Hannover und haben so seinen Lebensweg etwas verfolgen können. Er war einmal zusammen mit seiner Frau, noch als er gläubiger Muslim war, bei uns zu einem Ehegespräch. Und das weiß ich noch genau, nachmittags um 4 entschuldigt er sich und sagt, ich muss beten. Er hat seinen Gebetsteppich genommen und ist raus in unseren Garten gegangen, hat den Gebetsteppich aufgerollt und hat sich dann hingekniet Richtung Mekka. Die Nachbarnkinder, die haben natürlich gestaunt, was der da wohl macht. Ja, und der ist dann durch die Liebe seiner Frau, sie war gläubige Christin, für Christus gewonnen worden. Und er erzählte mal in einem öffentlichen Zeugnis, dass er eine bestimmte Frage nicht beantworten konnte in seinen heiligen Schriften, in seinem Koran, eine bestimmte Frage, woher die Christen die Liebe haben. Und an dieser Frage ist er ganz klein geworden. Er hat den Koran durchforscht, ja, wie komme ich an die Liebe heran, die hier meine Frau hat? Ja, das war für ihn dann der Nullpunkt seines Lebens, ja, dass er keinen Weg zu dieser Liebe gefunden hat und dann kapitulierte und in Jesus Christus diese Liebe gefunden hat. Und er ist so liebevoll geworden. Also, wenn man ihn reden hört, das ist eine wahre Freude. Und jetzt ist er Diakon in einer Kirchengemeinde. Ja, wie auch immer die Nullpunktsituationen sich so entwickeln, es ist immer also abenteuerlich, wie Gott oft lange wartet und dann aber nie zu spät kommt. Und dann kommt dieser Ruf, steh auf, nimm dein Bett und geh, und den wollen wir natürlich auch in grundsätzlicher Weise einmal uns vor Augen stellen. Steh auf. Das ist ja eine Aufforderung, Bewegung in dein Leben zu bringen. Glaube, vertraue, lass dich nicht gehen, bleib nicht liegen. Da tritt Gott mit einer ja, ganz persönlichen Zuspitzung in unser Leben hinein. Eine heilige Stunde. Plötzlich geht uns auf, dass da jetzt nichts Allgemeines mehr abläuft, sondern dass wir persönlich gemeint sind. So wie Jesus dem Petrus sagt, fahre hinaus. Fahre hinaus, Lukas 5, diese berühmte Geschichte vom wunderbaren Fischzug. Und Petrus sagt, ja Moment, wir haben die ganze Nacht versucht und nichts gefangen. Und jetzt, wo die Fische überhaupt nicht in der Mitte des Sees sind, jetzt sollen wir genau dorthin fahren? Völlig unmöglich. Und wie er dann aber doch spürt, das ist jetzt eine heilige Stunde. Jetzt greift Gott in mein eigenes Leben ein. Auf dein Wort will ich es tun. Da hat er was kapiert. Also dieses Steh auf ist einfach der Ruf, jetzt im Vertrauen auf Gott einen Schritt zu tun. Ja, das Schlimmste ist, wenn man sich hängen lässt. Das Schlimmste ist, ja, wenn man aus lauter Resignation sich nicht mehr in Bewegung setzen will. Also da ist dann, wie soll ich sagen, Hopf und Malz eigentlich verloren. Für Gott natürlich nicht, aber menschlich gesehen, wenn einer sich nicht mehr bewegen will und nicht bereit ist, einen Glaubensschritt zu tun, hat er wenig Chancen. Nimm dein Bett oder nimm deine Matratze. Was ist denn das? Ja, das ist die Lebensgrundlage, auf der ein Mensch bisher sein Leben aufgebaut hat. Diese Matratze ist natürlich zunächst mal eine Matratze, aber es ist ja viel mehr. Worauf hast du dein Leben bisher gegründet? Das kannst du nehmen, kannst du vergessen, kannst du woanders hin tun. Das ist jetzt nicht mehr die Grundlage deines Lebens. Ich kann das ja wahrlich bestätigen, was Jesus hier sagt, denn ich hatte auch andere Lebensgrundlagen gehabt. bei der Anthroposophie und bei den Freimaurern und sonst wo, bei den alten Germanen, habe ich so den Sinn menschlicher Existenz gesucht. Das war eine falsche Lebensgrundlage. Nimm diese Matratze und geh. Ja, das ist nicht mehr deine Grundlage. Das ist natürlich eine Zumutung, ja, besonders wenn man lange Jahre an einer bestimmten Ideologie festgehalten hat. Wenn Kommunisten zum Beispiel zum Glauben kommen, das ist ja immer was ganz Außergewöhnliches. Ich habe einen Mitarbeiter bei Campus für Christus kennengelernt, der hat die Bibel gelesen als überzeugter Kommunist und wollte bessere Argumente für seine Gespräche mit Christen haben und ist durch das Studium der Bibel bekehrt worden. Also ist es natürlich immer was ganz Außergewöhnliches, ja, wenn einer seine ganze bisherige Strategie in Frage gestellt sieht und dann das abschüttelt und sagt, nein, jetzt habe ich eine neue Grundlage entdeckt. Das ist wunderbar. Nimm dein Bett, nimm deine Matratze und geh. Ja, geh, wohin denn? Das kann ja nur heißen, geh zu deinem Herrn, geh zu deinem Heiland, geh in das Wort Gottes hinein, verlass die Sünde, wirf alles weg, was dich bindet an das alte Leben. Mir ist in letzter Zeit ganz besonders wichtig geworden, die eine Aufforderung Jesu, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, ist nicht geschickt für die Herrschaft Gottes. Das ist ja doch eine Monumentalaussage. Das heißt, ja, christliches Leben ist wirklich ein vergangenheitsloses Leben. Wir sind berufen und wir sind auch verpflichtet, nicht mehr zurückzublicken. Ja, wie viele hängen noch an ihrer eigenen Vergangenheit? Ja, das ist schlimm. Das ist schlimm. Auch Christen, ja, haben dieses Prinzip noch nicht kapiert, ja, dass wir nach vorne zu blicken haben. Wie viele hängen an Verletzungen, was weiß ich, die ihre Eltern, ja, verursacht haben. Mag ja alles richtig sein. Viele hängen an ehelichen Krisen, an Missverständnissen, an hässlichen Worten, die der eine irgendwann mal unbedacht gesagt hat und kriegen das nicht unter die Füße. Ist doch furchtbar. Ja? Wenn einer so an seine Vergangenheit gebunden ist und nicht mehr nach vorne blicken kann, das ist ganz schlecht. Ja? Christen sind berufen, wirklich Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen. Ich würde sogar so sagen, ich würde sagen, Christen sind die Einzigen, die Vergangenheit haben. Christen sind die Einzigen, die Vergangenheit haben. Sie müssen ja mal das Wort Vergangenheit richtig kosten. Da ist etwas vergangen, das ist weg. Aber ein Nicht-Christ, der lebt doch voll in seiner Vergangenheit, der ist doch fremdgesteuert, der ist doch, ja, da ist doch alles noch vorhanden, was die Vergangenheit ihm gebracht hat. Der hat keine Chance, das irgendwie wegzustecken. Der kann es natürlich verdrängen. Ja? Der kann andere Dinge drüberlegen. Der kann sich zerstreuen und der kann, was weiß ich nicht, in Aktivitäten sonst was da sich ergehen. Aber er kriegt doch seine Vergangenheit nicht los. Die Vergangenheit kriege ich nur los, wenn Christus dazwischen tritt und die Vergebung ausspricht und ich die persönliche Vergebung in Anspruch nehme und glaube, dann ist er weg. Dann ist er weg, dann ist er wirklich in den Tiefen des Meeres versenkt, aber nicht nur meine eigene Vergangenheit, sondern eben auch alles. Ich bin heute noch so dankbar, dass derjenige, der uns da in der ersten Zeit unseres Christseins, meine Frau und mich, ein bisschen begleitet und betreut hat, gesagt hat, ihr müsst meine Lebensbeichte ablegen. Ja, ich habe das nie gehört, was eine Lebensbeichte ist. Ja, dass man eben auch mal alles ablegt, was einem bewusst ist und dann auch noch Väter und Vorväter und alles, was dann noch so in unserer Vergangenheit eine Rolle spielt, einfach in das Blut Jesu hineinlegt. Und Christus bittet, bitte, mach du eine Sperre dazwischen, dass mich nichts mehr bedrückt, bewegt, belastet. Das ist doch wunderbar. Ja, die Vergangenheit ist weg. Geh zu Christus. Das ist hier, denke ich, die große Herausforderung, aber auch die große Verheißung. Es gibt ja nichts Schöneres, als seine Vergangenheit loszukriegen. Ich habe das richtig gemerkt, als ich die Vergangenheit losgekriegt habe, bis in die Träume hinein. Ja. Ich habe früher immer Albträume gehabt, weiß ich noch ganz genau. Ich bin ja 60 von Ost-Berlin nach West-Berlin, dann in ein Schülerheim. Und die ganzen Gespräche drehten sich nur um Flucht. Ja, und wir haben dann natürlich gebrütet. Ich saß da mit anderen 16-, 17-Jährigen. Wie kriegen wir noch andere Mitschüler raus aus der DDR? Ja, und das hat mich verfolgt. Ja. Und die Albträume bestanden immer darin, dass ich flüchtete und ein Grenzpolizist kam und schoss mir hinterher. Das waren so jahrelang meine Albträume. Und das war alles weg. War alles weg, als dann Christus diese Sperre eingelegt hat. Tja, nun gibt es hier in Vers 9 die interessante Mitteilung: Sogleich wurde der Mensch gesund, nimmt seine Matratze und geht. Also, Jesus schickt ihn nicht an dieses Wasser. So kann man das ja, wenn man es oberflächlich liest, erstmal verstehen. Nein, der steht auf und war in dem Moment gesund. Der brauchte doch kein Wasser mehr. Aber er wird nicht nur gesund an seinem Leib, der wird auch an seiner Seele gesund. Das werden wir gleich merken. Jesus sieht den Menschen ja immer ganzheitlich. Und es ist gut, dass die Psychosomatik uns allmählich die Augen öffnet dafür, dass wir ganzheitliche Wesen sind. Dass eine körperliche Krankheit, ein körperliches Gebrechen immer seelische Konsequenzen hat und seelische Nöte sich unmittelbar auch im Leiblichen immer wieder auswirken. Ja, der Mensch muss als eine Einheit gesehen werden. Das halte ich auch für eine Fehlentwicklung in der christlichen Arbeit, dass wir nur immer von Seelsorge reden. Ja? Wo ist denn die Leibsorge? Die Leibsorge, die spielt in den meisten Fällen überhaupt keine Rolle. Ist das nicht furchtbar, was uns da alles verloren gegangen ist? Ja. Das ist sehr schade, denn Gott hat den Leib genauso geschaffen wie die Seele. Ja? Und eigentlich müsste in der christlichen Verkündigung die Leibsorge eine viel größere Rolle spielen. Was machen wir mit unserem Leib? Was machen wir für unseren Leib? Ja, da muss man mal ein bisschen an Ernährung denken, ja, und an bestimmte Punkte, die eben die leiblichen Funktionen entweder fördern oder belasten. 70% aller Krankheiten durch falsche Ernährung. Ja. Ich möchte gerne mal eine Predigt über gute Ernährung hören. Ja, das wäre eine echte Predigt, denn der Leib ist doch ein Gottesgeschenk. Ja. Ich habe noch nie eine Predigt über gute Ernährung gehört. Also hier ist uns einfach eine ganze Dimension weggebrochen. Naja, und so kommt also hier Bewegung in diesen Mann hinein und es kommt eine Heilung zustande. So, aber jetzt ist das nun noch ein Vorgang, den wir noch etwas betrachten sollten. Zunächst mal regen sich die Juden hier auf, dass Jesus an einem Sabbat geheilt hat, aber darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Interessant für mich ist die Tatsache, dass der noch gar nicht weiß, dass es Jesus ist. Ja? Er nennt ihn zwar Herr, aber er kennt ihn noch. Die haben ihn gefragt, ja, wer ist denn das nun, der dich da geheilt hat? Und er sagte, ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Und Jesus geht zu ihm hin, als er dann im Tempel war, und spricht ihn noch einmal an. Und erst allmählich kapiert der Mann, dass er hier den gottgesandten Messias vor sich hat. Vorher eine ganz nebulose Vorstellung. Und jetzt verdichten sich die Erfahrungen mit Jesus. Ich sehe da auch eine Botschaft dahinter, dass unser Jesusbild wachsen soll. Unser Christusbild muss ausreifen. Das hört man auch leider in vielen Predigten nicht, dass die Gemeindeleiter das zuallererst im Auge behalten sollen, dass eine Gemeinde zum Vollmaß der Fülle Christi heranwächst. Also das ist die eigentliche Aufgabe eines Gemeindeleiters, eines Predigers, eines Seelsorgers, ja, dass er dafür Sorge trägt, dass die Christusfülle wächst, anders gesagt, dass ein Mensch ein immer umfassenderes, vollkommeneres Christusbild bekommt. Ist doch wichtig. Viele bleiben auf dem Anfangsstand ihres Glaubens stecken. Ja, und das möchte ich den Einzelnen gar nicht zum Vorwurf machen. Es wird zu wenig gepredigt und es wird auch zu wenig gefördert, dass das Christusbild zur ganzen Fülle des Mannseins heranwächst. Dass dieser Christus nun wirklich der Gottessohn ist, der nicht nur, ich sage mal in Strichel, für meine Erlösung zuständig ist, sondern der auch mein ganzes Leben nun in seine Hände nimmt und der mein Intellekt und mein Gefühlsleben und mein Willensleben nun formt und ausrichtet und der mir Erkenntnisse schafft und der durch das Wort Gottes mir auf in jeglicher Hinsicht Erleuchtung geben will. Also dieses Christusbild, ja, und dass dieser Christus alles trägt mit seinem Wort, das muss man sich ja mal alles klar machen. Wir haben ja ein total materialistisches Menschenbild und Weltbild uns angewöhnt, ja, als ob hier Naturgesetze letztlich, undefinierbare und unpersönliche Naturgesetze, die Lebenswirklichkeit bestimmen. Das ist doch gar nicht der Fall. Jedes Atom wird von Christus gesteuert. Ja? Jedes Molekül wird von Christus zusammengehalten. Jede Nervenbahn und im Organismus des Menschen, alle Fermente und was nicht alles unser Leben gewährleistet, aber auch jede Bahn irgendeines Fixsterns, alles wird von diesem Christus gehalten, Hebräer 1. Das muss man mal den Leuten sagen, damit sie ein christozentrisches Welt- und Menschenbild sich angewöhnen. Dann sieht man nämlich anders, dann geht man anders in den Alltag hinein, dann liest man die Zeitung anders, dann redet man anders, dann ändern sich alle Prioritäten. Ja, und das ist, meine ich, oft viel zu unterbemittelt. Es wird in unseren Gemeinden sehr viel von Mission geredet, sehr viel von Gemeindeaufbau, aber dass der Einzelne in seinem Christusbild gewächst und gefördert wird, das kommt doch entschieden zu kurz. Und hier sehen wir ein deutliches Wachsen in der Christuserkenntnis. Also, denn Jesus sorgt dafür. Siehe, du bist gesund geworden. Das ist die eine Seite der Medaille. Aber jetzt sündige hinfort nicht mehr. Ja? Jetzt kommt nämlich die Schulung. Jetzt kommt die Einführung in christliche Existenz, dass Christen nun auch von bewusster Sünde Abstand zu nehmen haben und die Sünde nicht bagatellisieren dürfen. Was ist da alles in unseren Gemeinden heute an Laschheit eingetreten? Ja, bis dahin, dass selbst in ganz frommen Gemeinden Befreundete zusammenleben. Ja, Mann und Frau und Verlobte. Und ja, dann heißt es, ja, die haben sich doch verlobt und dann ist alles okay. Also, und man einfach nicht bedenkt, was für Belastungen diese Menschen dann in ihre Ehe hineintragen, ja, weil sie eben in Unzucht leben. Und weil keiner in der Lage ist, ihnen zu sagen, du, das musst du mal erstmal in die Vergebung Gottes legen. Ja, und nach 10 Jahren Ehe kommen dann plötzlich Missverständnisse auf und Krisen und kein Mensch weiß, woher das kommt. Und dann gehen die Leute auseinander. Ist das nicht schlimm? Ja. Nur weil wir in unseren Gemeinden zu lasch geworden sind und den Kampf gegen die Sünde überhaupt nicht mehr aufnehmen. Und Jesus sagt es, sündige hinfort nicht mehr. Damit dir nichts Schlimmeres passiert. Das ist ja noch eine Stufe weiter, nicht wahr? Hier denkt er ans Gericht. Ja? Christen sollten geschult werden, gerichtsbezogen und gerichtsbewusst zu leben. Und dafür sind die Gemeindeleiter verantwortlich. Bewusste Sünde ist bei Christen eine ganz notvolle Angelegenheit. Ich will mal an Davids Ehebruch erinnern. Davids Ehebruch wurde ihm vergeben, weil er auch Buße getan hat. Ganz klar. Aber, und das muss man eben gleich hinzufügen, die Vergebung seiner Schuld hat nicht die Folgen seiner Schuld ausgetilgt. Denn die Folge seiner Schuld bestand darin, dass nun künftig über das ganze Königshaus Davids Kriege einbrachen und ein unsicheres und friedloses Leben. Der hat sich mit diesem Ehebruch, ja, weil er ihn eben begangen hat, im Vollbesitz des Heiligen Geistes, ja, seine ganze Zukunft erschwert. Ich sage bewusst erschwert, denn Gottes Gnade war größer und Gott hat aus Davids Leben noch sehr viel gemacht. Und David hat auch nach seinem Ehebruch ganz bestimmt noch zum Lobe Gottes gelebt und gedichtet. Aber eigentlich hatte er kein wirklich frohes und friedliches Leben mehr. Er musste an jeder Ecke befürchten, dass Leute ihn verfolgen, dass Leute ihn absetzen. Und wir wissen ja, wie seine eigenen Kinder sich dann rebellisch gegen ihn aufgeführt haben und Absalom ihn dann ja auch tatsächlich abgesetzt hatte. Also da kam ein Rattenschwanz von Problemen in sein Leben hinein. Und so ist es doch auch in der christlichen Existenz. Wenn Christen an dieser Stelle zu lasch werden, ja, und Sünde dulden in ihrem Leben, dann handeln sie sich einen Rattenschwanz von Problemen ein, der mit bloßer Vergebung überhaupt nicht mehr zu bewältigen ist. Die Vergebung ist natürlich immer wieder unser Anlaufpunkt, das ist klar. Aber die Folgen müssen genauso bedacht werden. Und deswegen diese Ermahnung Jesu hier, sündige hinfort nicht mehr.
Es sprach zu ihnen Pastor Dr. Joachim Kochlovius zum Thema Das dritte Zeichen Jesu im Johannesevangelium. Sie hörten eine Sendung des Gemeindehilfsbundes. Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung, wenn Sie Fragen oder persönliche Anliegen haben. Die Anschrift unserer Geschäftsstelle lautet Lerchenweg 3 29664 Walsrode. Unsere Telefonnummer ist 05161 911 330. Unsere Faxnummer 05161 911 332. Die E-Mail-Anschrift lautet info@gemeindehilfsbund.de. Unsere Internetseite finden Sie unter www.gemeindehilfsbund.de. Gern senden wir Ihnen Informationen über unsere Arbeit zu. Da wir ein Glaubenswerk sind, das auf Spendenbasis arbeitet, freuen wir uns über jeden, der für die Arbeit des Gemeindehilfsbundes betet und sie finanziell fördert. Unsere Kontonummer lautet 5051909. Die Bankverbindung Kreissparkasse Walsrode. Bankleitzahl 25152375. Gottes Segen mit Ihnen bis zur nächsten Sendung des Gemeindehilfsbundes.